dass die englische Regierung damals alles getan hat, um eine Verschärfung der europäischen Krise zu vermeiden. Und dass das in Frage stehende Dokument auch nur dem Wunsch die Entstehung verdankt, einen Beitrag zu leisten für die Entwirrung der damaligen Lage. Trotzdem war es der deutschen Regierung nicht möglich, aus Gründen, die sicherlich auch die Regierung Großbritanniens würdigen wird, eine Antwort auf diese Fragen zu geben. Wir haben es vorgezogen, durch die praktische Ausgestaltung unserer Beziehungen zu unseren Nachbarstaaten einen Teil dieser Fragen auf die natürlichste Weise zu erledigen. Und ich möchte heute nun nach Wiederherstellung der vollen deutschen Souveränität und Gleichberechtigung nur abschließend erklären, dass Deutschland niemals mehr einen Vertrag unterzeichnen wird, der mit seiner Ehre, mit der Ehre der Nation und der es vertretenen Regierung irgendwie unvereinbar ist oder der sonst sich mit den deutschen Lebensinteressen nicht verträgt und daher auf die Dauer nicht gehalten werden könnte. Ich glaube, diese Erklärung wird des Verständnisses aller sicher sein. Im Übrigen hoffe ich zutiefst, dass es der Einsicht und dem guten Willen der verantwortungsbewussten europäischen Regierungen trotz allen Widersachern gelingen wird, Europa den Frieden zu bewahren. Er ist unser allerhöchstes Gut. Was Deutschland im Einzelnen nun an Beiträgen dazu leisten kann, wird es leisten. Wenn ich nun diesen Teil meiner Ausführungen beschließe, möchte ich den Blick noch ganz kurz werfen auf die Aufgaben der Zukunft. An der Spitze steht für uns Deutsche die Durchführung des Vierjahresplans. Er wird gewaltige Anstrengungen erfordern. Allein unserem Volk wird einst auch von großem Segen sein. Er umfasst eine Stärkung unserer nationalen Wirtschaft auf allen Gebieten. Seine Durchführung ist sichergestellt. Die großen Arbeiten, die außer ihm begonnen worden sind, werden weitergeführt. Ihr Ziel wird sein, das deutsche Volk gesünder und sein Leben angenehmer zu machen. Als äußeres Zeugnis für diese große Epoche der Wiederauferstehung unseres Volkes aber soll nunmehr der planmäßige Ausbau einiger großer Städte des Reiches treten. Und an der Spitze die Ausgestaltung Berlins zu einer wirklichen und wahren Hauptstadt des Deutschen Reiches. Ich habe an diesem heutigen Tage ähnlich wie für den Bau unserer Straßen für Berlin einen Generalbauinspektor ernannt, der für die bauliche Ausgestaltung der Reichshauptstadt verantwortlich ist und dafür Sorge tragen wird, in das Chaos der Berliner Bauentwicklung jene große Linie zu bringen, die dem Geist der nationalsozialistischen Bewegung und dem Wesen der deutschen Reichshauptstadt gerecht wird. Für die Durchführung dieses Planes ist eine Zeit von 20 Jahren vorgesehen. Möge der allmächtige Gott uns den Frieden schenken, um das gewaltige Werk in ihm vollenden zu können. Parallel damit wird eine großzügige Ausgestaltung der Hauptstadt der Bewegung, der Stadt der Reichspartei der Tage und der Stadt Hamburg stattfinden. Dies soll aber nur die Vorbilder geben für die allgemeine Kulturentwicklung, die wir dem deutschen Volk als Bekrönung seiner inneren und äußeren Freiheit wünschen. Und endlich wird es die Aufgabe der Zukunft sein, das wirkliche Leben unseres Volkes, wie es sich nun staatlich ausgebildet hat, durch eine Verfassung für immer und ewig zu besiegeln und damit zum unvergänglichen Grundgesetz aller Deutschen zu erheben. Wenn ich auf das große Werk der hinter uns liegenden 4 Jahre zurückblicke, dann werden Sie verstehen, dass meine erste Empfindung nur die des Dankes sein kann gegenüber unserem Allmächtigen, der uns dieses Werk gelingen ließ. Er hat unsere Arbeit gesegnet und unser Volk durch all die Fernisse glücklich hindurchschreiten lassen, die diesen Weg umdrohten. Ich habe in meinem Leben 3 ungewöhnliche Freunde gehabt. In meiner Jugend war es die Not, die mich durch viele Jahre begleitete. Als der große Krieg zu Ende ging da war es das tiefe Leid über den Zusammenbruch unseres Volkes, das mich nun erfasste und meinen Weg vorschrieb. Seit diesem 30. Januar vor 4 Jahren habe ich als dritten Freund die Sorge kennengelernt. Die Sorge für das meiner Führung anvertraute Volk und Reich. Sie hat mich seitdem nicht mehr verlassen und wird mich wohl nun begleiten bis an mein Ende. Wie könnte aber ein Mann diese Sorgen zu tragen vermögen, wenn er nicht den gläubigen Vertrauen auf seine Mission mit der Zustimmung dessen rechnen würde, der über uns allen steht. Es ist das Schicksal des Menschen mit besonderen Aufgaben, so oft zwingend, einsam und verlassen zu sein. Ich will auch hier der Vorsehung danken, dass sie mich eine Schar treuester Mitkämpfer finden ließ, die ihr Leben an meines angeschlossen haben und die nun seitdem an meiner Seite für die Wiederauferstehung unseres Volkes kämpfen. Ich bin so glücklich, dass ich nicht als Einsamer durch das deutsche Volk zu schreiten brauche, sondern dass neben mir sich eine Garde von Männern befindet, deren Name in der deutschen Geschichte ein bleibender sein wird. Ich möchte an dieser Stelle danken, meinen alten Kampfgefährten, die durch die langen, langen Jahre unentwegt an meiner Seite standen und die mir nun, sei es als Minister, sei es als Reichssoldat oder Gauleiter oder an anderen Stellen der Partei und des Staates ihre Hilfe schenken. Es spielt sich in diesen Tagen in Moskau ein Schicksal ab, das uns erst zeigt, wie hoch die Treue zu werten ist, die führende Männer miteinander verbindet. Ich möchte auch jenen meinen aufrichtigen Dank aussprechen, die nicht aus den Reihen der Partei kommen, in der Führung der Reichsregierung und im übrigen Volk, mir in diesen Jahren Treuhelfer und Gefährten geworden sind. Sie gehören heute alle zu uns, auch wenn ihnen in diesem Augenblick äußerlich noch das Zeichen unserer Gemeinschaft fehlt. Ich möchte den Männern und Frauen danken, die unsere Organisationen der Partei aufbauten und so erfolgreich führten. Ich muss aber hier vor allem danken den Führern unserer Wehrmacht. Sie haben es ermöglicht, den nationalsozialistischen Staat ohne jede Erschütterung die nationalsozialistische Waffe zu geben. Heute Partei und Wehrmacht, die beiden für ewig verschworenen Garanten der Behauptung des Lebens unseres Volkes. Wir wissen aber auch, dass unser aller Tun vergeblich geblieben wären, wenn nicht Hunderttausende von politischen Führern, unzählige Beamte des Reiches und zahllose Soldaten und Offiziere im Sinne unserer Erhebung in Treue zu uns gestanden wären. Und noch mehr, wenn nicht hinter uns getreten wäre die breite Masse des ganzen deutschen Volkes. An diesem geschichtlichen Tag muss ich wieder jener Millionen unbekannter deutscher Menschen gedenken, die in allen Lebensschichten, in allen Berufen und Betrieben und in allen Gehöften für das neue Deutsche Reich ihr Herz, ihre Liebe und ihre Opfer gegeben haben. Und wir alle Männer und Abgeordnete des Reichstags wollen gemeinsam nun danken der deutschen Frau, der Millionen unserer Mütter, die dem Dritten Reich ihre Kinder schenkten. Denn welchen Sinn hätte alle unsere Arbeit, welchen Sinn die Erhebung der deutschen Nation ohne unsere deutsche Jugend? Jede Mutter, die diesen 4 Jahren unter dem Volk ein Kind gegeben hat, trägt durch ihren Schmerz und ihr Glück bei zum Glück der ganzen Nation. Wenn ich diese gesunden Jugend unseres Volkes gedenke, dann wird mein Glaube an unsere Zukunft zu einer freudigen Gewissheit und ich empfinde in tiefer Inbrunst die Bedeutung des einfachen Wortes, das Ulrich von Hutten schrieb, ehe er zum letzten Mal die Feder weglegte. Deutschland,
Meine Abgeordneten, soeben haben wir eine Stunde eines gewaltigen inneres Erleben empfunden. Der Führer hat uns einen Blick tun lassen in das Weltgeschehen um uns herum. Es war aber auch eine Stunde der Besinnung und des Rückblickes auf die letzten vier gewaltigen Jahre, die wir gemeinsam durchschritten haben. Es war weiter eine Stunde, in der der Führer Erklärungen ausgesprochen hat von fundamentaler Bedeutung. Und Erklärungen wie diese von der Kriegsschuld, die einen Widerhall nicht nur unter Ihnen, meine Abgeordneten, sondern ich bin sicher draußen im ganzen Land und im ganzen Volke aufs Gewaltigste empfunden hat. Bedenken Sie stets, dass dieser Reichstag in einem großen Augenblick gewaltigen Geschehens seiner Zeit gewählt wurde. Unter jener Begeisterung des ganzen Volkes, unter dem Jubel, dass nun endlich wieder die Souveränität des Reiches wie ein Rocher de Bronze stabilisiert war. In dem Augenblick, da der Jubel widerhallte beim Einmarsch unserer feldgrauen Kolonnen in deutsches Gebiet zur Sicherung deutscher Grenze und damit zur letzten Wiederherstellung jener Souveränität und auch Autorität. Aus diesem gewaltigen Erlebnis sind Sie, meine Abgeordneten, durch das Volk gewählt worden. Sind Sie jetzt die Repräsentanten dieses Volkes? Und ich darf deshalb in Ihrem und damit im Namen des ganzen Volkes sprechen. Wenn ich dem Führer sage, was uns alle, was das ganze deutsche Volk heute tief innerst bewegt. Unsere Stellung zum Führer, unser Dank, Liebe, Vertrauen, unser Glaube an ihn ist unbegrenzt. Denn was ist aus Deutschland geworden in diesen vier Jahren? Welche Prophezeiung in der Zeit vor vier Jahren? Prophezeiung auf der einen Seite von unseren Gegnern, dass das Ganze nur ein vorübergehender Spuk sein würde. Prophezeiung von uns selbst, im besten Gefühl gegeben, und doch beide Prophezeiungen sind nicht eingetroffen. Die eine nicht von Seiten des Gegners, weil sie inhaltlos waren. Unsere eigenen Prophezeiungen aber, weil sie durch ein gewaltiges Geschehen weit, weit überflügelt worden sind. Keiner von uns hätte in den kühnsten Träumen wagen können, vor vier Jahren vorauszusagen, dass nach einem solch kurzer Zeitspanne ein neues Deutschland von Grund auf entstanden sein würde. Wer hätte gewagt, vor vier Jahren vorauszusagen, dass heute Deutschland wieder als eine mächtige Großmacht unter den europäischen Völkern, unter den Völkern der Welt steht. In der Höhe von je 100.000 Reichsmark zur Verteilung gelangen. Die Annahme des Nobelpreises wird damit für alle Zukunft Deutschen untersagt. Daraus erkennen, dass was sie auch zu unternehmen mag, um uns und das deutsche Volk zu kränken, es schlägt doch immer nur nach der anderen Seite aus. Man hat und will vielleicht mancherorts nicht verstehen. Das ist ja gerade, wie der Führer in seiner Ausführung mehrfach betonte, die Eigenart der heutigen Demokratien, Tatsachen und Realitäten nicht zur Geltung zu nehmen. So müssen sie doch mit der Zeit vielleicht lernen, dass aus dem einstmals ohnmächtigen, zerrissenen Deutschland heute ein stolzes, starkes, ehrliches, ehrliebend und freiheitsliebendes Volk geworden ist. Ein Volk, das Leistungen vollbracht hat, auf die es ein Recht hat, vor allen Völkern, vor der Geschichte und der Zukunft stolz zu sein. Am stolzesten aber, bekenne ich frei, sind wir, ist das ganze deutsche Volk, auf unseren Führer. Voll Stolz wissen wir, dass uns heute die Besten der Erde um ihn beneiden. Denn er hat bewiesen, dass überall dort, wo einst öde Flächen waren, wo einst leere Gähnte gearbeitet wird, die Wirtschaft, die Landwirtschaft, alles ist in Blüte, überall wird gearbeitet, gewaltige Bauten sind entstanden, starke Armeen, Flotten und Luftwaffe sichern das Reich, Kunst und Wissenschaft blüht, Freude und Schönheit ist in Deutschland wieder eingezogen. Aber all das, alles führt auf den Führer, führt auf ihn. Auf ihn blicken die Verzagten, um sich neuen Mut zu holen. Auf ihn vertrauen die Notleidenden, weil sie wissen, er lindert die Not. Zu ihm aber bekennen sich alle, die heute sich Deutsche nennen. Mein Führer, wie soll ich den Dank fassen? Wie soll ich mit Worten aussprechen, was an dem heutigen Tage wir alle, das ganze Volk, empfinden? Welche Worte soll ich wählen für unser Vertrauen, für unsere Liebe? Ich habe keine. Nur das eine sollen Sie wissen. Unlösbar gehören wir Ihnen. Unlösbar sind wir mit Ihnen verbunden. Unser Leben, unsere Arbeit, unser Tun hat keinen Sinn ohne Sie. Ist nur begründet in Ihnen. Ihnen gehört dieses Leben. Zu Ihnen sehen wir auf als dem Mann, der uns das Höchste, unsere Ehre, wieder geschenkt hat. Und so ist es wahr geworden, was wiederholt gesagt wurde, dass Deutschland und Hitler ein und derselbe Begriff ist. In den leuchtenden Augen des Volkes, mein Führer, besonders in den leuchtenden Augen der Jugend, mögen Sie diese unlösbare Verbundenheit erkennen. Solange aber Geschichte geschrieben wird, wird es niemals und hat es bisher kein Beispiel gegeben von solch einer Verbundenheit von Führer und Volk, von solch einer Liebe, von solch einer Hingabe eines begeisterten, wieder glücklich gewordenen Volkes an seinen Führer. Darin liegt die nie versagende Kraftquelle. Darin aber, mein Führer, liegt auch die Erklärung für die schier unmöglichen Leistungen, die Sie und Ihr Volk vollbracht haben. Nun gehen wir in die zweiten 4 Jahre, in den zweiten 4-Jahresplan. Unbeirrbar unter Ihrer Führung dem Ziel entgegen. Dass dieses Ziel das Glück des Volkes und die Größe der Nation ist, haben Sie uns bewiesen. Vor der ganzen Welt aber und vor unserem Volk wissen wir, der Garant dieses Zieles heißt Adolf Hitler, unser Führer und Kanzler. Sieg!
Heil!
Sieg!
Heil!
Sieg!
Heil!
Die Sitzung ist geschlossen.
Heil!